Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Predigtwort schöpfen wir heute aus dem 1. Samuel-Buch. Der letzte Vers im 15. und die ersten Verse im 16. Kapitel. Da lesen wir: Und Samuel sah Saul fortan nicht mehr, bis an den Tag seines Todes. Aber doch trug Samuel Leid um Saul, weil es den Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich töten. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach: Ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig der Jüngste, siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht widersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. So lesen wir im 1. Samuel-Buch. Liebe Gemeinde, all das, was uns die Bibel erzählt, wird für den Geschichtswissenschaftler so richtig greifbar mit den Königen David und Salomo. Kaum ein Geschichtsprofessor wird sagen, er könne zuverlässig bestimmen, in welchem Jahrhundert Abraham geboren oder Mose gestorben sei. Doch von David und Salomo und ihrer Lebenszeit haben wir derart viele Nachrichten, Charakterisierungen und problembewusste soziale, militärische, wirtschaftliche, religionspolitische Informationen, dass kaum ein Geschichtsprofessor sagen wird, ein König David habe womöglich nie gelebt. Auch 1000 Jahre nach der Lebenszeit Davids konnte Petrus in Jerusalem sagen, das Grab Davids ist noch immer hier bei uns. Natürlich ist unter den Geschichtswissenschaftlern manches umstritten, wie bei allen geschichtlichen Gestalten. Aber dennoch gilt, David hat vor 3000 Jahren gelebt. In einer Zeit also, als hier im Norden Europas nichts war als Urwald. Von keiner anderen Persönlichkeit aus einer so weit zurückliegenden Vergangenheit haben wir so vielschichtige, so farbige, so detailreiche und so persönliche Informationen wie von David. Und doch hat in der Tat die Bibel auch eine Art, ihre Geschichten zu erzählen, dass wir vom Ton her meinen könnten, es seien lauter sorgfältig komponierte Märchen, Geschichten, die nicht Fakten, sondern einen geistlichen Sinn oder eine moralische Lehre weitergeben wollen. Das ist so eben. Es kann nicht anders sein, wenn die Bibel ihrem Anspruch gemäß uns tatsächlich mit möglichst wenigen Worten sagen will, was der Schöpfer des Himmels und der Erde hier in der Zeit wirkt. Weshalb? Mit welchem Zweck? Und wenn sie es uns so sagen will, dass schon unsere Kinder im Religionsunterricht etwas davon verstehen, aber auch die hochbetagten Geschichtsprofessoren noch immer davon lernen können. So ist die Bibel verfasst, wie kein anderes Buch auf dieser Welt. Es klingt aus ihr manchmal wie ein Märchen, und doch ist sie voll harter Fakten aus dieser Welt. Das gilt auch für das, was wir jetzt gehört haben aus dem 1. Samuel-Buch. Zuerst skizziert das Bibelwort einzelne Details der Szenerie, dann formuliert sie eine ganz, ganz einfache Wahrheit, die zu allen Zeiten gültig ist und die im Grunde auch allen Völkern bekannt ist und die man doch immer und immer wieder frisch in Erinnerung rufen muss, gerade auch in unserer Zeit, wo die Menschen meinen, sie wüssten und verstünden so viel, aber sich in ganz naiver Weise den Bildern anvertrauen, die man im Übermaß ihnen vor die Augen stellt. Der erste große Prophet des Volkes Israel, Samuel, ist eine wirklich treue Seele. Von Kind auf erfüllt ihn eine anhängliche Liebe zu den Menschen, die ihm nahe sind. Und so hat er auch Saul, den ersten König Israels, gern gehabt und ist tief traurig, dass Gott diesen Saul verworfen hat. Aber er weiß ebenso vom Kind an, dass die eigenen Gefühle alles andere als zuverlässig und gute Wegweiser sind, dass Gott andere und bessere Absichten noch hat und es am Ende doch das Beste ist, das einzig Gute, ihm zu vertrauen und zu gehorchen. Aber trotz seinem Gottvertrauen hat Samuel auch ein sehr nüchternes Urteilsvermögen und weiß, was politisch und sozial der Fall ist, welche Gefahren wo drohen. Ich soll einen neuen König salben, fragt er zurück. Das ist ein Selbstmordkommando. Saul wird es erfahren, wie auch anders in diesem kleinen Volk, und wird mich töten. Denn, liebe Gemeinde, welcher Herrscher würde es dulden, dass man zu seiner Amtszeit einen Konkurrenten schon einsetzt? Das weiß aber natürlich auch Gott. Und darum präzisiert er seinen Befehl. Samuel soll sich tarnen. Er soll so tun, als gehe es bei seinem Gang nach Bethlehem um nichts anderes als ein Opferfest. Und Samuel macht, was ihm aufgetragen ist. Und die Leute in Bethlehem entsetzen sich. Der Prophet Gottes kommt. Aber sie sagen nicht: Schön, dass endlich Gott zu uns kommt. Sie entsetzen sich, haben Angst. Bedeutet dein Kommen Heil? Sie haben den Gott der Bibel schon so weit kennengelernt, dass sie ihn fürchten. Haben wir etwas Falsches gemacht? Schickt er uns den Propheten als Strafprediger? Das ist ihre erste Reaktion. Und so, liebe Gemeinde, ist es immer wieder. Eine Frau hat mir einmal geklagt: Jedes Mal, wenn ich in der Bibel lese, bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Ist das der Fehler der Bibel oder das Problem von uns Menschen, liebe Gemeinde? Es ist jedenfalls so, nur wer noch nichts Rechtes weiß vom Gott der Bibel, kann sich einbilden, es sei eine harmlose und nur schöne Sache, wenn Gott uns nahe ist. Geh weg von mir. In der Regel die erste Reaktion: der Erzvater Jakob, die Hirten auf dem Feld, der Apostel Petrus, sie alle haben sich zuerst einmal gefürchtet, als sie etwas von der Macht und Herrlichkeit Gottes zu sehen bekommen haben. Samuel beruhigt die Leute in Bethlehem und sie lassen sich rasch und gern beruhigen. Ja, sagt er, ich komme mit Gottes Gnade. Meine Gegenwart bringt euch nicht nur Ehre, sondern auch Frieden und Heil. Fürchtet euch nicht, haben die Engel zu den Hirten. Fürchte dich nicht, hat Jesus zu seinem Jünger Petrus gesagt. Diese direkte Anrede, das Wort, nimmt den Menschen die Angst. Und das ist der erste und letzte Grund, warum wir in der reformierten Kirche uns angewöhnt haben, das Wort in den Mittelpunkt unserer Gottes Gemeinschaft zu stellen. Es nimmt uns die Angst, die wir vor der Herrlichkeit Gottes haben. In Bethlehem nimmt das Drama seinen Lauf. Samuel selber ist gespannt. Er weiß nicht, wer der Erwählte ist. So, liebe Gemeinde, geht es immer wieder mit dem Wort Gottes. Es ist uns ein erstes gesagt, aber was daraus wird und wie es sich vollendet, das bleibt selbst den Propheten verborgen, das ist auch uns immer noch nicht sichtbar und fühlbar geworden. Man setzt sich, das Opferfest beginnt und einer nach dem anderen kommen die Söhne. Der Älteste ist groß und schön und weckt sofort Samuels Freude. Der muss es sein. Wenn schon nicht Saul, der doch auch über alle herausragte, dann dieser, von dem man sich auch vorstellen kann, dass die Frauen von ihm schwärmen und die Männer sich um ihn herum scharen und er sie mit sich reißen kann in einer Schlacht. Der muss es sein, denkt Samuel. Doch er bekommt die kalte Dusche, mit der Gott so oft unsere Begeisterung abkühlt. Er ist es nicht. Und auch der Nächste und alle sieben sind es nicht. Aber wer dann? Hast du keine anderen Söhne mehr? Fragt Samuel verwirrt. Doch der Jüngste, draußen auf dem Feld, bei den Schafen. Jetzt hat Samuel keine Ruhe mehr. Der muss es sein. Und ist das nicht auch stimmig? Hat es Gott nicht immer und immer wieder gefallen, die Ordnungen dieser Welt durcheinander zu bringen und die natürliche Erbfolge zu durchbrechen? Hat er nicht schon ganz am Anfang das Opfer Abels angenommen? Hat er nicht Jakob geliebt und Esau nicht? Und hat er dann nicht auch die Söhne Jakobs, Manasse und Ephraim, übers Kreuz gesegnet, den Jüngeren mit seiner rechten Hand? Ist es nicht immer wieder so vor Gott, dass die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein werden? Ist das nicht auch in unserer Zeit wieder so, liebe Gemeinde, dass die Völker, die schon lange, lange von Christus wissen, das gar nicht zu schätzen wissen. Und anderswo, wo das Gotteswort erst gerade zu einem Volk gekommen ist, da lebt der Glaube stark und fröhlich. David kommt und jetzt ist wieder bemerkenswert. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz, hat Samuel zu hören bekommen. Jetzt aber sieht er, und er sieht nicht das Herz, er sieht, David war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. David ist also alles andere als klein und hässlich. Es war und es ist nicht so, dass nur das Innere zählt und das Äußere völlig bedeutungslos oder sogar schädlich ist, wie wir Reformierten manchmal meinen, dass es gar nichts zu sehen geben soll. Im Gegenteil, auch äußerlich kann David gefallen. Auch äußerlich hat er die Menschen fasziniert und motiviert und mit sich gerissen. Aber von Anfang an ist deutlich gesagt, wichtiger war, was Gott in seinem Herzen gesehen hat. Der Herr sieht das Herz. Er weiß, was im Innersten ist, weiß das auch von dir und von mir. Gott sieht das Herz, und am Herzen ist alles gelegen. Und so wollen wir jetzt in der Davidsgeschichte noch ein bisschen voranschauen und uns die Frage stellen, was war das für ein Herz im Hirtenbub David, das Gott gefallen hat, so dass David in der Tat zur strahlenden Hoffnung seines Volkes geworden ist. David, so können wir es dann verfolgen, hatte ein Herz, das von beidem ergriffen wurde. Zum einen wie von einer stolzen Zuversicht. Gott hat mich erwählt. Und das ist eine unbegreiflich hohe Ehre und Ehrwert. Darum auch mit seinen Möglichkeiten und in seiner Macht alles tun, damit sein Versprechen sich erfüllt und mein Volk durch mich das erhält, was Gott ihm geben will. Diese wie stolze Zuversicht. Sie hat auch das andere möglich gemacht. David konnte warten, sich gedulden, warten und es dulden, dass aller Schein gegen ihn und seine Zukunft gesprochen hat. Warten, bis seine Zeit da war und Gott sein Versprechen wahr machte. Es ging noch Jahrzehnte. Nie hat David versucht, sich selber zu nehmen, was Gott ihm zugesagt hatte. Auch als Saul ihn völlig ungerecht beschuldigt und ihn an Leib und Leben bedroht hat, hat David nicht versucht, dieses Schicksal zu wenden, irgendetwas zu organisieren, eine Revolte, eine Intrige, um den ungerechten König zu stürzen und selber an die Macht zu kommen. Im Gegenteil, nicht einmal die Freundschaft zu Jonathan, dem Sohn Sauls, versuchte zu nützen, um von sich aus sein Schicksal ins Bessere zu wenden. Und die Momente, in denen er seinen Verfolger in die Hand bekommt, lässt er ungenützt verstreichen. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben. Das glaubt David, danach handelt und lebt er. Darum wartet er, wartet. Und nur so kann er dann zu der leuchtenden Gestalt werden, die die vielen verschiedenen Stämme zu sammeln und zusammenzubinden vermag. Dieses stolze Vertrauen und das Warten können hat seine Wurzel in der Gottesfurcht. Die Gottesfurcht, die nicht etwa etwas Passives ist, sondern im Gegenteil, so wie wir sie aus den Psalmen zu hören bekommen, das unbedingte Vertrauen, aber deshalb auch das leidenschaftliche Fragen und Klagen, die Anfechtungen, das nicht verstehen können und darin das beharrliche Bitten und Fliehen. All das, was dann Jesus zusammengefasst hat in seinen letzten Ruf. Mein Gott, die Gottesfurcht, weil sie sein Herz erfüllt hat, wurde David bewahrt vor den dunklen Gefahren, in die alle Mächtigen dieser Welt geraten. Die Gefahren, die immer wieder die Mächtigen straucheln lassen und ins Verderben bringen. Es ist das zum einen die Versuchung, an der eigenen Macht nicht genug zu haben, sondern alle Macht totalitär an sich zu reißen. In dieser Versuchung hat Saul die Grenze überschritten, hat als König getan, was nach dem Gottesgesetz doch nur die Priester tun durften, hat selber das Opfer dargebracht. Die andere große Versuchung, wenn Propheten die Mächtigen konfrontieren mit ihrer Schuld und sie einer harten Kritik aussetzen, da sind die Mächtigen noch und noch versucht, diese Stimmen zum Schweigen zu bringen, sie entweder einfach zu unterdrücken oder gar mit Gewalt auszulöschen. David aber, als der Prophet Nathan zu ihm gekommen ist, ihn konfrontiert hat mit seiner Schuld, da hat er sich sogleich zu ihr bekannt, hat sie bereut. Gott sieht das Herz und weiß, wenn ein Herz sich wendet in der Gottesfurcht und im Gottvertrauen, weg vom Eigensinn und aller Selbstgerechtigkeit. Liebe Gemeinde, im Vergleich zur Bedeutung dessen, was im Herzen geschieht, ist das Äußere nicht entscheidend, denn dieses Äußere kann und will Gott mit seiner Macht lenken und fügen, wie es gut ist. Das Herz aber will er nicht mit Gewalt zwingen. Auch für uns, liebe Gemeinde, gilt darum, entscheidend ist, was in den Herzen geschieht. Was äußerlich aus unserer Wirtschaft, unserem Volk, unseren Kirchen werden mag, ist das eine. Das Entscheidende ist, was in den Herzen geschieht. Wer da die Macht hat. Inmitten von all denen, die hier oder dort alle anderen zu überragen scheinen an Bedeutung und Macht, inmitten von ihnen hat Gott den einen, Jesus Christus, den Völkern zum König gesalbt. Auf ihm ruht der Geist der Gottesfurcht, und darum kann dieser Jesus Christus warten. Kann warten, bis die Menschen ihren Hochmut fahren lassen und sich zu ihm wenden, von Herzen dankbar dafür, dass Gott ihnen diesen einen gegeben hat, der ihre Schuld bedeckt und ihnen die Sünde nicht zurechnet, der uns umsorgt alle Tage, bis zum Letzten, wenn er uns heim in das Reich seines Vaters holen wird. Wohl uns, dass er uns zum König gibt.